Emily Esfahani Smith: Glück allein macht keinen Sinn. Die vier Säulen eines erfüllten Lebens. Jedes Jahr küren sich Menschen aus den wohlhabendsten Gegenden der Welt in sogenannten Glücksstudien zu den zufriedensten Menschen des Planeten. Rankings erklären glitzernde Metropolen zu den lebenswertesten Orten der Erde. Und der Großteil der Welt eifert unserem Vorbild nach. Mehr Markt, mehr Wohlstand, mehr Glück. So die Losung. Aber ausgerechnet in diesen Regionen steigen Suizidrate und Einsamkeitsgefühle und es erkranken zunehmend mehr Menschen an einer Depression. 2014 fällt Forschern auf, dass Menschen in ärmeren Ländern wie Togo oder Sierra Leone ihr Leben in Vergleichsstudien als wesentlich sinnvoller empfinden. Stellt die Glücksforschung womöglich die falschen Fragen? Was, wenn uns all der individuelle Wohlstand am Ende gar nichts bringt? Wenn wir irgendwann alles haben und uns trotzdem leer fühlen? Diese Blinks erinnern uns daran, was wirklich wichtig ist im Leben. Und siehe da, es sind die Dinge, für die wir weder studieren noch reisen müssen. Du erfährst, auf welchen vier Säulen sich der Sinn deines Lebens stützt. Blink Nummer 1. Es gibt ein wachsendes Gefühl des Unglücks in der Welt, dem wir durch die vier Säulen eines erfüllten Lebens begegnen können. Es klingt völlig schizophren. Die Menschen in den wohlhabendsten Regionen der Welt wie Skandinavien schneiden in sogenannten Glücksstudien traditionell am besten ab. Gleichzeitig schießen ausgerechnet in diesen Ländern die Selbstmordraten in die Höhe. Was ist bloß los? Die Forscher Shigehiro Oishi und Ed Diener deckten den Widerspruch in ihrer Studie aus dem Jahr 2014 auf. Sie analysierten Daten von fast 140.000 Menschen aus über 130 Ländern, die zuvor vom Gallup-Institut gesammelt worden waren. Dabei fanden sie Erstaunliches heraus. Menschen in ärmeren Ländern wie Togo oder Sierra Leone bezeichneten sich selbst als weitaus weniger glücklich. Bei einer anderen Frage, nämlich der, ob sie ihr Leben als sinnvoll empfänden, waren ihre Werte allerdings um ein Vielfaches höher. Was hat das zu bedeuten? Man könnte sagen, die Glücksforschung stellt die falschen Fragen. Der wohlhabende Westen strebt nach wirtschaftlichem Erfolg und materiellem Wohlstand. Nach dem Gelingen eines Lebensentwurfs und der Erfüllung beruflicher und persönlicher Ziele. Nach dem, was wir im Westen heutzutage unter Glück verstehen. Die Glücksforschung fragt aber nicht, ob all das irgendeinen Sinn ergibt. Oishi und Diener fanden heraus, dass fast ein Viertel aller US-Amerikaner nicht wusste, was ihrem Leben Sinn verlieh. Dabei kamen Denker wie der Philosoph Will Durant und der Sozialpsychologe Roy Baumeister in ihren Forschungen immer wieder zu dem Schluss, dass der Sinn im Leben viel wichtiger sei als das Glück. Was aber gibt dem Leben Sinn? Ist das nicht die älteste und schwierigste Frage von allen? Will Durant hatte Anfang des 20. Jahrhunderts dasselbe Gefühl und bat kurzerhand einige der größten Koryphäen seiner Zeit um Rat. Niemand Geringeres als Gandhi zum Beispiel antwortete, sein Leben sei sinnvoll, wenn er seiner Bestimmung folgte, anderen zu helfen. Der Filmproduzent Karl Lemle schrieb, sein Leben sei erfüllt, weil er sich seiner Familie und seinen Kindern zugehörig fühlte. Auch Emily Esfahani Smith wollte der Frage nach dem Lebenssinn nachspüren. Sie beschäftigte sich mit den Ausführungen vieler weiterer Philosophen und Psychologen, von Aristoteles bis Baumeister. Sie fand heraus, dass sich in all den Vorschlägen vier gedankliche Leitmotive fanden. Sie bezeichnet sie als die vier Säulen eines erfüllten Lebens. Erstens, sich zugehörig fühlen. Zweitens, die eigene Bestimmung finden. Drittens, die Welt durch Geschichten verstehen. Viertens, sich als Teil eines Größeren erfahren. Diese vier Säulen können helfen, den Sinn des Lebens an ganz unerwarteten Orten zu finden. Bist du bereit? Blink Nummer 2. Der moderne Individualismus widerspricht unserem natürlichen Bedürfnis nach Verbundenheit. Wie oft siehst du inzwischen, dass die Menschen um dich herum auf ihre Smartphones starren, statt den Blickkontakt mit anderen zu suchen? Vermutlich täglich, oder? Egal ob in der Bahn, der Warteschlange oder der Bar. Sobald wir allein sind, zücken wir das Handy. Dabei geht etwas Wichtiges verloren. 1945 fand der österreichisch-amerikanische Entwicklungspsychologe René Spitz heraus, warum in den Waisenhäusern jener Zeit so viele Kinder starben. Sie wurden aus Angst vor der Verbreitung von Krankheitserregern regelrecht unter Quarantäne gestellt. Sie erfuhren keine Nähe. Spitz war der Erste, der erkannte, dass soziale Isolation tödlich sein kann. Moderne Forschungsergebnisse bestätigen, dass chronische Einsamkeit das Immunsystem schwächt und zu einem verfrühten Tod führen kann. Nähe und Geborgenheit sind existenzielle physiologische Grundbedürfnisse. Trotzdem grassiert die soziale Isolation. Der westliche Lebensstil wird zunehmend individualistisch. Immer mehr Menschen leben in Single-Haushalten. Und unsere sozialen Kontakte pflegen wir über digitale Medien, statt uns im echten Leben mit Freunden zu treffen. Dabei bleiben die Tiefe und die Qualität der Beziehungen auf der Strecke. Der General Social Survey, eine regelmäßige allgemeine Bevölkerungsumfrage in den USA, fragt die Amerikaner unter anderem, mit wie vielen Personen sie in den vergangenen 6 Monaten tiefe persönliche Gespräche geführt haben. 1985 lag die durchschnittliche Anzahl bei 3. 2004 war die häufigste Antwort 0. Dieser zunehmende Individualismus scheint einer der Hauptgründe dafür zu sein, dass immer mehr Menschen ein Gefühl von Sinn und Erfüllung in ihrem Leben vermissen. Enge zwischenmenschliche Bindungen sind rund um den Globus eine der häufigsten Antworten auf die Frage, was dem Leben Sinn verleihe. Und die empirische Forschung zeigt, dass einsame Menschen ihr Leben im Durchschnitt für weniger sinnerfüllt halten. Darum ist das Gefühl der Zugehörigkeit die erste Säule eines erfüllten Lebens. Wir müssen uns daran erinnern, wie wichtig unsere persönlichen Beziehungen sind. Sie geben dem Leben Sinn. Und das hört nicht bei Freunden und Familienangehörigen auf. Selbst die banalste Begegnung im Alltag nährt das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer größeren Gemeinschaft. Sei es ein nettes Gespräch an der Bushaltestelle oder das freundliche Lächeln eines Passanten. Blink Nummer 3. Die eigene Bestimmung findest du, indem du deine Stärken nutzt, um anderen Menschen zu helfen. Was ist deine Bestimmung im Leben? Nicht erschrecken, das klingt nach einer gewaltigen, fast erdrückenden Frage. Das mag darin liegen, dass du dich unter Druck gesetzt fühlst, sowas zu sagen wie »Ich will den Klimawandel stoppen« oder »die soziale Ungleichheit aus der Welt schaffen«. Das sind hehre Ziele, die du aber weder direkt noch alleine erreichen kannst. Denken wir das Ganze mal 1-2 Kategorien kleiner. Der Entwicklungspsychologe William Damon definiert die Bestimmung als ein übergeordnetes Ziel, das dir hilft, irgendeine Art von Beitrag zu leisten, um der Welt zu helfen. Das heißt aber nicht zwingend, dass du Umweltaktivist oder Menschenrechtler werden musst. Es bedeutet, dass du deine Stärken nutzt, um im Rahmen deiner Möglichkeiten etwas Gutes und Sinnvolles zu tun. Das kannst du auch als engagierter Tierpfleger oder verantwortungsbewusstes Elternteil. Menschen, die das Gefühl haben, ihrer Bestimmung nachzugehen, indem sie sich zum Beispiel täglich um das leibliche und seelische Wohl von Tieren oder Kindern kümmern, erfahren ihre Aufgaben fast immer als sinnvoll. Als anstrengend und vielleicht sogar manchmal banal, aber immer als erfüllend. Darum besteht die zweite Säule eines erfüllten Lebens darin, die eigene Bestimmung im Leben zu finden. Die Forschung bestätigt die Verknüpfung. Das Gefühl, der eigenen Bestimmung nachzugehen und seine Talente optimal für einen übergeordneten Zweck einzubringen, macht tatsächlich glücklich. Dabei ist die persönliche Erfüllung eigentlich nur so etwas wie ein positiver Nebeneffekt. In erster Linie geht es wirklich darum, die eigenen Fähigkeiten so effektiv wie möglich zum Wohle anderer einzusetzen. Das Gefühl, anderen zu helfen, scheint uns Menschen zutiefst zu befriedigen. Allen individualistischen Tendenzen zum Trotz. Bei einer Umfrage mit insgesamt 2 Millionen Teilnehmern empfanden die folgenden Berufsgruppen ihre Tätigkeit am nützlichsten und erfüllendsten: Englischlehrer, Strahlentherapeuten, Schulleiter und Menschen mit anderen sozial- oder gemeinwohlorientierten Jobs. Für dich bedeutet das, such dir eine Aufgabe, bei der du anderen Menschen helfen kannst. Das muss gar nicht zwingend bedeuten, dass du deinen Beruf wechseln musst. Manchmal reicht es sogar schon, sich bewusst zu machen, wie die eigene Arbeit anderen Menschen zugutekommt. Ein Mitarbeiter einer Verkehrsregelungszentrale zum Beispiel überwacht nicht einfach nur Ampeln. Er sorgt dafür, dass alle Menschen sicher durch den Verkehr kommen. Und ein Imbissbetreiber schnippelt nicht einfach nur Gemüse. Er versorgt die Menschen in seinem Viertel mit dem Essen, das sie durch den Tag bringt. Konzentriere dich darauf, wie du mit deinen alltäglichen Aufgaben das Leben anderer Menschen bereicherst. Blink Nummer 4. Auch die Fähigkeit, deine Lebensgeschichte positiv zu erzählen, gibt deinem Leben Sinn. Wusstest du, dass du ein Geschichtenerzähler bist? Du magst vielleicht nicht akribisch Tagebuch führen und vielleicht nicht einmal gerne im Mittelpunkt stehen, aber du bist und bleibst ein Storyteller. Du bist der Erzähler deiner eigenen Lebensgeschichte. Unsere Faszination für Geschichten ist so alt wie die Menschheit selbst. Unsere Spezies versucht seit jeher, sich einen Reim auf die Welt zu machen und ihre Beobachtungen und Erlebnisse zu einer sinnvollen Narrative zu verknüpfen. Wir alle tun dasselbe mit unserem Leben. Wir fügen unsere Empfindungen und Erfahrungen zu einer möglichst nachvollziehbaren Geschichte zusammen, die wir uns selbst und anderen Menschen erzählen. Zu unserer Lebensgeschichte. Der Psychologe Dan McAdam hat solche Lebensgeschichten über 30 Jahre lang studiert. Er bezeichnet das biografische Storytelling als narrative Identitätskonstruktion. Wir alle interpretieren die wichtigsten Ereignisse unseres Lebens so, dass sie sich zu einer möglichst sinnvollen Geschichte zusammenfügen. Er fand heraus, dass Menschen ihr Leben in der Draufschau besonders dann als erfüllt empfanden, wenn sie es als Erlösungsgeschichte erzählen konnten. Wenn sich also eine Reihe beschwerlicher oder negativer Erlebnisse wie die Konflikte einer typischen Heldengeschichte kathartisch zum Positiven auflösten. Oder einfacher, dass sich die Handlung letztlich vom Schlechten zum Guten entwickelte. Es ist nicht so, als würde die Auflösung die Krise im Nachhinein lebenswerter machen, aber sie gibt ihr zumindest einen gewissen Sinn. McAdam erkannte, dass viele Menschen nach negativen Erlebnissen empfänglicher und dankbarer für positive Erfahrungen waren. In einem Fall war zum Beispiel ein Vater nach dem schweren Verkehrsunfall seiner Tochter zutiefst ergriffen von der liebevollen Betreuung des Krankenhauspersonals. All das bedeutet, das Bewusstsein für die Macht der narrativen Identitätskonstruktion ist ein weiterer Weg zu einem Gefühl von Erfüllung und Sinn. Du bist der Erzähler deiner Lebensgeschichte. Du hast die Macht, die Ereignisse deines Lebens zu einem sinnvollen und positiven Narrativ zu verknüpfen. Geh in dich und mach dir bewusst, welche Meilensteine deine Lebensgeschichte am stärksten geprägt haben. Akademiker bezeichnen das als kontrafaktisches Denken. Gehe wichtige Ereignisse in deiner Biografie im Geiste durch und frage dich, wie dein Leben wohl ohne sie verlaufen wäre. So machst du dir bewusst, dass es nicht selbstverständlich ist, dass du genau dort bist, wo du jetzt stehst. Das gibt all diesen Erlebnissen Sinn und damit auch deiner Lebensgeschichte. Blink Nummer 5. Die Transzendenz, das Gefühl, Teil eines größeren Ganzen zu sein, verwischt die Grenzen zwischen dir und der Welt um dich herum. Kennst du das magische Gefühl, einen kurzen Moment lang mit allem und jedem verbunden zu sein? Als verblassten einen Augenblick lang die Grenzen zwischen dir und der Welt? In diesen Sekunden ist es, als erhasche man einen flüchtigen Blick auf einen größeren, höheren Plan. Als ergäbe alles plötzlich Sinn. Das bezeichnen die Philosophen und Theologen als Transzendenz. Das Wort kommt aus dem Lateinischen und bedeutet wortwörtlich übersteigen. Das Bild funktioniert so. Im Alltag kreisen deine Gedanken um das, was dich unmittelbar umgibt. Und dann gibt es Momente, in denen sich deine Erfahrungen und Gedanken zu einer Art Erleuchtung verbinden. In diesen Augenblicken öffnet sich dein Bewusstsein für das, was deinen Erfahrungshorizont sonst übersteigt. Für eine übergeordnete Wahrheit, in der alles miteinander verbunden ist und Sinn ergibt. Dann spürst du, dass du Teil all dessen bist. Teil des gigantischen und wunderschönen kosmischen Chaos. Der Psychologe William James beschreibt diese übergeordnete Wirklichkeit als unabhängig von unseren alltäglichen Erfahrungen. Du kannst nicht kontrollieren, wann du in den Genuss dieser mystischen Erfahrung kommst. Sie dauert nie länger als ein paar Stunden und ist schwer in Worte zu fassen, durchströmt dich aber von Kopf bis Fuß. Der Psychologe David Yaden glaubt, dass wir uns in diesen Momenten mit allem um uns herum verbunden fühlen. Dass wir in der Erkenntnis der kosmischen Verbundenheit alle Ängste loslassen und Frieden finden. Das führt zu einer eigentlich widersprüchlichen Erfahrung. Angesichts der schier unbegreiflichen Größe des Kosmos wirst du dir deiner Bedeutungslosigkeit bewusst. Ein menschliches Leben dauert nur den Bruchteil einer Note in der kosmischen Symphonie. Gleichzeitig fühlst du dich mit einer höheren Energie und Wahrheit verbunden. Erleuchtet, erhaben, sinnvoll. Meditierende beschreiben, wie in dieser transzendentalen Erfahrung die Grenzen ihres Bewusstseins verschwimmen. Sie vergessen ihre alltäglichen Sorgen und Probleme, also gewissermaßen sich selbst, beziehungsweise ihr Ich. Experten beschreiben das als den vorübergehenden Tod des Egos. Als Vorbereitung auf den tatsächlichen, physischen Tod, vor dem sich die meisten Menschen so fürchten. Als die Erkenntnis, dass der Tod kein Ende, sondern Veränderung bedeutet. Buddhisten verwenden dafür das Bild einer Wolke. Eine Wolke stirbt nicht, wenn sie vom Himmel verschwindet. Sie verändert sich nur. Ihre Wassertropfen streben auseinander, um als Regen auf das Gras zu fallen, das Kühe ernährt, deren Milch zur Eiscreme verarbeitet wird, die die Menschen auf der Erde naschen. Das ist der Kerngedanke der vierten Säule. Mach dir bewusst, dass du immer Teil eines größeren Ganzen bist, dass dein Leben von Natur aus sinnvoll ist. Blink Nummer 6. Wie gut man sich von einem traumatischen Erlebnis erholt, hängt davon ab, welche Bedeutung man den Erlebnissen beimisst. Was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Nietzsches berühmtes Zitat klingt manchmal unangenehm martialisch. Man kann es aber auch positiv deuten. Psychologen zum Beispiel beobachten, dass viele Menschen nach traumatischen Erlebnissen deutlich bewusster und erfüllter leben. Wir erinnern uns an die Macht der positiv erzählten Lebensgeschichte. Die Fähigkeit, schweren Erlebnissen im Nachhinein einen gewissen Sinn zu geben, hilft besonders traumatisierten Personen. Wenn sie es schaffen, ihr Trauma anzunehmen und zu verarbeiten, kann das tatsächlich zu einer neuen psychologischen und emotionalen Stärke führen. Die Psychologen Richard Tedeschi und Lawrence Calhoun beschreiben das als posttraumatisches Wachstum. Im Idealfall verläuft der Prozess der Verarbeitung und Heilung in 5 positiven Schritten. Erstens. Die Betroffenen vertiefen ihre zwischenmenschlichen Beziehungen. Zweitens. Sie erkennen neue Möglichkeiten und Chancen in ihrem Leben. Drittens. Sie finden zu neuer innerer Stärke. Viertens. Ihre Sicht auf die Welt wird tiefer, reflektierter und mitunter spiritueller. Fünftens. Sie werden bewusster und dankbarer für das Gute im Leben. Aber warum gelingt das nur manchen und nicht allen Betroffenen? Was ist die Voraussetzung für das posttraumatische Wachstum? Es geht offenbar nicht darum, welche Art von Trauma die Betroffenen wie stark erschüttert hat, sondern darum, wie die Menschen ihre Erlebnisse interpretieren. Der Sozialpsychologe James Pennebaker erkannte folgenden Zusammenhang. Menschen, die nie mit anderen über ihre traumatischen Kindheitserlebnisse sprachen, litten als Erwachsene häufiger unter gesundheitlichen Problemen. Er ermutigte seine Patienten, in einer Art Traumatagebuch über ihre schlimmsten Erfahrungen zu schreiben. Dafür bat er sie, sich über einen längeren Zeitraum hinweg mindestens 15 Minuten täglich ihren tiefsten emotionalen Verletzungen zu stellen. Die Ergebnisse waren erstaunlich. Der Gesundheitszustand derer, die ihre Gefühle verbalisierten, verbesserte sich merklich. Sie litten seltener unter Symptomen von Angstzuständen oder Depressionen und ihr Immunsystem und andere Körperfunktionen waren deutlich stabiler. Ihre Schilderungen zeigten außerdem, dass sie wertvolle Erkenntnisse erlangt hatten. Ihre Texte enthielten Formulierungen wie »Ich weiß, weil verarbeite« und »verstehe«. Sie hatten es geschafft, ihren traumatischen Erlebnissen durch direkte Konfrontation einen Sinn zu geben. Diese Einsichten und Lerneffekte waren der Beginn ihres posttraumatischen Wachstums. Egal, ob du dich nahestehenden Vertrauten mitteilst oder deine Erlebnisse in einer Art persönlichem Tagebuch aufarbeitest, je bewusster du reflektierst, was dir passiert ist, desto mehr Sinn kannst du alledem geben. Blink Nummer 7. Es gibt Hoffnung auf eine Trendwende zu mehr Sinn und Bedeutung in der Welt. Noch ist wenig Raum für Sinnvolles. Noch lassen sich unzählige Menschen von der kapitalistischen Ideologie durch den Tag hetzen. Sie leben, um zu arbeiten und zu konsumieren und verbringen mehr Zeit mit Überstunden und Pendelfahrten als mit Introspektive und wirklich guten Gesprächen. Es gibt aber Hoffnung. Rund um den Globus scheinen sich Menschen wieder stärker dafür zu interessieren, den guten Zweck über materielle Dinge zu stellen. Die Flaggschiffe dieser Bewegung sind ambitionierte Projekte und Institutionen, die sich tapfer gegen den Zeitgeist auflehnen. The Future Project ist eine dieser Initiativen. Die US-amerikanische NGO stützt ihre Mission auf die sinnstiftende Säule der Bestimmung. Sie sammelt Spenden, um externe Berater an öffentlichen Schulen unterzubringen. Diese Dream Directors helfen Schülern an Problemschulen, einen Plan für ihre Zukunft zu entwickeln. Sie ermutigen sie, Träume zu formulieren und Ziele zu entwickeln. Dann stellen sie gemeinsam mit den Jugendlichen individuelle Fahrpläne mit konkreten Maßnahmen auf. Das 2011 gegründete Projekt verzeichnete bereits nach wenigen Jahren beeindruckende Erfolge. Viele der betreuten Jugendlichen fühlten sich schon kurz nach Beginn der Gespräche mit ihren Betreuern deutlich motivierter. Sie hatten erstmals das Gefühl, es könnte sinnvoll sein, sich in der Schule zu engagieren und persönliche Lebensziele zu entwickeln. Ein anderes sinnorientiertes Projekt ist StoryCorps, das seine Vision auf die Säulen der Zugehörigkeit und des Geschichtenerzählens stützt. Die Organisation gibt ganz normalen Menschen die Möglichkeit, ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Sie lädt sie in ihr Story Booth ein, einen Raum, in dem zwei Menschen einander mit Respekt und Neugierde begegnen und die Lebensgeschichte des jeweils anderen über das Zuhören würdigen. Die Gespräche werden aufgezeichnet und den Teilnehmern zur Verfügung gestellt. Mit ihrem Einverständnis wird eine Kopie in das Archiv der Organisation aufgenommen, das überall auf der Welt über die Webseite verfügbar ist. Emily Smith saß selbst im Story Booth. Sie hörte zu, wie Mary Anna von ihren Erfahrungen als Mutter und von ihrem Umgang mit ihrer eigenen Adoption berichtete. Mary Anna selbst war gerührt, dass sich jemand Fremdes wie Emily für ihre Geschichte interessierte. Sie war beeindruckt, wie viel sie dabei über sich selbst herausfand und wie sehr die eigene Geschichte Menschen mit ähnlichen Erfahrungen helfen kann. Vielleicht sind es gerade die kleinen Gesten, die wieder mehr Sinn in die Welt bringen. Ein offenes Ohr für die Lebensgeschichte anderer Menschen. Danke, dass du dir »Glück allein macht keinen Sinn« – die vier Säulen eines erfüllten Lebens von Emily Esfahani Smith angehört hast. Die Blinks könnte man folgendermaßen zusammenfassen. Wenn die Menschen selbst in den wohlhabendsten Regionen der Welt immer unglücklicher werden, scheint irgendwas nicht zu stimmen. Wir streben offenbar nach den falschen Lebenszielen. Weder Geld noch beruflicher Erfolg machen uns glücklich, sondern das Gefühl, das eigene Leben habe einen tieferen Sinn. Die vier Säulen eines erfüllten Lebens helfen dir, dein persönliches Glück in den kleinen Dingen zu finden. Sich zugehörig fühlen, die eigene Bestimmung finden, die Welt durch Geschichten verstehen und sich als Teil eines größeren Ganzen zu erfahren. Was du konkret umsetzen kannst? Grüß den Hausmeister. Die südafrikanische Arbeitspsychologin Jane Dutton fand heraus, dass selbst kleine und flüchtige Gesten im Alltag zu einem stärkeren Gefühl der Verbundenheit und Zugehörigkeit führen. Nebenbei verhältst du dich damit respektvoll gegenüber einer Berufsgruppe, die sich in der digitalen Arbeitswelt zunehmend unsichtbar fühlt. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel »Glück allein macht keinen Sinn« als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.